Ich bin überzeugt, die Analyse, die ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir wissen, wo die Problemlagen sind. Und deshalb ist eine Kommission oder wie Sie sagten, ein Arbeitskreis, die ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Sozialpartner sollen ja auch damit integriert werden. Aber völlig klar, das ist viel zu spät, wenn 2027 die Kommission sich mit Ergebnissen beschäftigt. Dann haben wir ja Kommissionsergebnisse, noch keine Umsetzung, die dann auch gesetzgeberischen Charakter haben.
Es ist kein gutes Zeugnis, dass Professor Jörg Loth dem Koalitionsvertrag für die angehende schwarz-rote Koalition in Sachen Gesundheitswesen ausstellt. Mit ihm sprechen wir heute über die schwierige Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Stethoskop. Der VdK Gesundheitspodcast.
Die Schlagzeilen der letzten Wochen und Tage haben aufgeschreckt. Dass zahlreiche Krankenhäuser finanziell am Straucheln sind, ist ja schon länger bekannt. Nun droht aber angeblich auch einigen Krankenkassen die Pleite. Andreas Storm, der Chef der größten deutschen Krankenkasse, der DRK, warnt in der Augsburger Allgemeinen Zeitung außerdem vor einem drohenden Beitragstsunami am Jahresende, wenn die Politik nicht schnell gegensteuert. Und genau danach sieht's nicht aus. Wie steht's um die gesetzliche Krankenversicherung? Kreist wirklich schon der Pleitegeier? In unserem kleinen Podcast-Studio ist heute Professor Jörg Loth zu Gast, der Chef der IKK Südwest. Mit rund 650.000 Versicherten auch ein durchaus beachtlicher Player in der Krankenkassenlandschaft. Heute, wo wir das Gespräch aufzeichnen, das ist der 15. April 2025. Herr Professor Loth, ist die Situation wirklich so bedrohlich?
Also die Situation ist sicherlich problematisch, gerade was die Finanzierung angeht. Und Sie haben es angesprochen, Beitragstsunami, ich glaube, den haben wir schon gehabt zum vergangenen Jahreswechsel von 2024 auf 2025. Das war schon ein richtig heftiger Schluck aus der Pulle, den die Krankenkassen hier haben erheben müssen von ihren Versicherten und auch von den Betrieben. Die Beiträge werden ja paritätisch, also jeweils zur Hälfte bezahlt. Und das ist eine Entwicklung, die ist problematisch. Und ich sage immer, auch gerade mit Blick auf die Wirtschaft, wir müssen aufpassen, dass diese Beitragssatzentwicklung nicht toxisch wird, wenn sie es nicht vielleicht sogar schon ist.
14,6% ist im Moment der allgemeine Beitragssatz, der paritätisch von beiden bezahlt wird. Aber es gibt ja noch einen Zusatzbeitrag. Auch da mussten die Krankenkassen wohl noch mal kräftig zulangen. Durchschnittlicher Zusatzbeitrag im Moment waren am Jahresanfang 2,5%. Manche sagen, er wäre durchschnittlich im Moment sogar schon bei 2,9%. Irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich tatsächlich die Wahrheit liegen. Das zahlt der Versicherte ja alleine. Das belastet den ja auch noch mal zusätzlich.
Also das, was die Entwicklung angeht, der Höhe der Zusatzbeitragssätze, das ist so. Es gibt auch immer einen Schätzerkreis, der im Herbst für das Folgejahr sozusagen die Ausgaben schätzt und auch schaut, welche Einnahmen generiert werden können. Und daraus wird dann sozusagen ein durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz ermittelt. Der war für das Jahr 2025 viel zu niedrig geschätzt, mit der Folge, dass jede Krankenkasse ja individuell über die Höhe ihres Zusatzbeitragssatzes entscheiden muss und halt eben auch höhere Zusatzbeitragssätze erheben musste, als wie dieser Schätzerkreis es vorhergesagt hat. Es ist allerdings so, seit ein paar Jahren wieder, dass auch der Zusatzbeitragssatz nicht allein von den Versicherten getragen werden muss, sondern der Zusatzbeitragssatz, der individuelle Zusatzbeitragssatz, wird auch paritätisch von dem Versicherten und seinem Arbeitgeber getragen. Das heißt, wir haben also einmal den allgemeinen Beitragssatz, Sie haben es genannt, 14,6%. Der wird paritätisch getragen und der individuelle Zusatzbeitragssatz, der ja jetzt auch gerade sehr dynamisch ist, weil viele Kassen haben bereits im Jahr 2025, was ja noch jung an Monaten ist, haben bereits ihren Zusatzbeitragssatz wieder erhöht zum 1. Februar, zum 1. März, zum 1. April sind einige mit dabei. Und wenn es jetzt keine entscheidenden Änderungen, ein Ausgabenmoratorium oder auch Vorschaltgesetze für die neue Bundesregierung geben wird, dann ist es nicht schwer zu prognostizieren, was zum kommenden Jahreswechsel, also fürs Jahr 26, uns wieder erwarten wird, nämlich weiter steigende Zusatzbeiträge. Und das kann mit Verlaub nicht sein. Einmal für die Versicherten, für die Menschen, die tatsächlich viel weniger netto in der Tasche haben, und natürlich auch nicht für die Wirtschaft, denn auch die Wirtschaft müssen wir wieder ankurbeln und die Wirtschaft müssen wir wieder ins Laufen bekommen.
Stimmt denn die Prognose, dass das für einige Krankenkassen auch bedeuten könnte, dass sie tatsächlich in die Pleite gehen oder mit anderen fusionieren müssen?
Also wir haben derzeit noch 94 Krankenkassen und im Gegensatz zu früheren Jahren können Krankenkassen grundsätzlich in die Insolvenz gehen, wenn halt eben ja die Leistungsausgaben, die in großen Teilen ja auch dynamisch sind und auch nur bedingt steuerbar, wenn die nicht durch Einnahmen refinanziert werden können. In der Praxis ist ein anderes Phänomen eher vorherrschend, nämlich einmal, dass die Zusatzbeitragssätze erhöht werden. Steigende Zusatzbeitragssätze werden natürlich von den Versicherten häufig dann natürlich auch mit einem Wechsel der Krankenkasse gutiert. Und jetzt brauchen wir uns nicht groß zu fragen, welche Versicherten wechseln ihre Krankenkasse. Sind es diejenigen, die wenig Leistungen in Anspruch nehmen? Oder sind es diejenigen, die einen relativ großen Ausgabenbedarf haben? Ja, es sind die Ersteren, die wenig Leistungen in Anspruch nehmen, die auch vielleicht wenig mit ihrer Krankenkasse bisher zu tun hatten, die wechseln, was für die erhöhende Krankenkasse die Situation natürlich noch verschlechtert, dass die sogenannten schlechten Risiken in der Solidargemeinschaft verbleiben, mit der Folge, dass der Zusatzbeitragssatz wiederum steigen muss und dass dann eine Krankenkasse natürlich absolut in eine Schieflage kommen kann. In der Regel wird das dann durch Kooperationen oder auch Fusionen wird das abgefangen. Und wenn wir jetzt auch sehen, dass die Zahl der Fusionen zwar zurückgegangen ist in den letzten Jahren, wir hatten ja schon mal 1500 gesetzliche Krankenkassen gehabt, dann wird es aber auch klar sein, dass die Zahl 94 nicht die Zahl sein wird, die wir Ende des Jahres 2026 haben werden.
Zur Frage, warum wir so viele Krankenkassen, kleiner Hörtipp. Ich glaube, es war die Folge 17 im Oktober des vergangenen Jahres mit Professor Jürgen Wasem. Da haben wir genau darüber geredet, warum es so viele Krankenkassen gibt. Ich glaube, den kennen Sie auch, bei dem haben Sie studiert, gell?
Und promoviert.
Und promoviert auch, ja. Also 94 haben wir im Augenblick. Und wenn dann wieder so eine Erhöhungswelle ansteht, dann kommen auch so Leute wie ich. Ich werde dann ins Fernsehen eingeladen und darf dann aus Patientensicht erzählen, worauf kommt's an, wenn man die richtige Krankenkasse für sich auswählt. Die muss ja nicht nur günstig sein, die soll ja auch das können, was man braucht. Sie haben es schon gesagt, im Prinzip verschärft das alles ja so ein kleines bisschen den Teufelskreis. Aber auch an Sie dann die Frage, wäre es nicht am Ende eigentlich doch sinnvoller, man hätte eine einzelne Kasse und hätte diesen ganzen Blödsinn, der da im Hintergrund läuft, gespart? Also es muss natürlich Ihre sein, ist klar, weil Sie wollen ja einen Job behalten.
Natürlich. Ich glaube, man muss das sehr differenziert sehen. Und zwar eine einzige Krankenkasse würde ja bedeuten, dass der Versicherte nicht nur keine Wahlmöglichkeit mehr hat, sondern der Wettbewerb um innovative, um gute Leistungen würde damit vermutlich erheblich reduziert, wenn nicht gar zum Erliegen kommen. Das kann aus Sicht der Versicherten, also der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, natürlich nicht die Lösung sein. Und auf der anderen Seite möchte ich zu bedenken geben, ich habe gerade eben gesagt, wir hatten in der Vergangenheit schon mal 1500 Krankenkassen gehabt und man argumentiert ja immer, wenn die Zahl der Krankenkassen reduziert wird, reduziert sich auch der Anteil der Verwaltungskosten, also das, was in die Bezahlung der Mitarbeitenden geht, was in die Bezahlung der Vorstände, Leitungsebenen und so weiter reingeht. Und hier haben wir eine ganz klare Analyse, die sagt, dass die sogenannten Verwaltungskosten im Übrigen bei den gesetzlichen Krankenversicherungen sehr, sehr niedrig sind, also niedriger auch wie bei beispielsweise privaten Alternativen. Und die bewegen sich zwischen 4% und 5% an dem gesamten Budget. Und diese 4% bis 5%, die hatten wir schon, als wir 1500 Krankenkassen hatten, die hatten wir auch, als wir 1000 Krankenkassen haben und die haben wir jetzt auch. Also das Argument zu sagen, wir reduzieren die Krankenkassenzahl und damit reduzieren wir auch die Verwaltungskosten, die funktioniert nicht, denn die Verwaltungskosten sind sehr, sehr gleich geblieben. Also das muss man an der Stelle immer noch mal sehen, denn es ist ja auch klar, wir haben in der Bundesrepublik 72 Millionen Menschen, die gesetzlich krankenversichert sind. Die müssen ja irgendwie betreut werden. Und von daher ist natürlich klar, dass an dieser Stelle das Argument der Verwaltungskosten, was häufig genannt wird, vielleicht auch ein Stück weit populistisch ist, dass das aber keines ist, was einer faktischen Überprüfung standhält.
Jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben schon gesagt, es ist zu befürchten, dass es Ende des Jahres noch mal teurer wird und die nächsten Aufschläge kommen. Inzwischen liegt ja der Koalitionsvertrag für die vermutlich künftige neue Koalition vor. Noch ist nicht alles durch, da muss jetzt erstmal noch tatsächlich auch, also die SPD lässt ja darüber abstimmen. Wir wissen also noch gar nicht, was da rauskommt und ob es am Ende so kommt, aber gehen wir mal von aus. Macht der Ihnen Hoffnung, dass die Politik das Problem einer Lösung zuführt?
Leider nein. Ich würde den Koalitionsvertrag als ein recht unbeschriebenes Feigenblatt bewerten, denn von 144 Seiten widmen sich genau 8 Seiten den Themen Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung müssen wir ja auch immer mit im Blick halten. Und vor allen Dingen die Instrumente, die noch im Sondierungspapier der Arbeitsgruppen vorhanden waren, die dazu führen sollten, dass wir nämlich genau diesen Beitragsanstieg, dass wir den stoppen, dass die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wieder auf solide Füße gestellt wird. Die haben es gerade nicht geschafft, von diesem Sondierungspapier in den Koalitionsvertrag mit reinzukommen.
Es gilt eine alte Weisheit, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. So lese ich den Koalitionsvertrag. Da soll jetzt nochmal eine Expertenrunde gegründet werden und die soll dann bis 2027 irgendwas vorlegen. Jetzt wissen wir ja gar nicht, ob die Koalition dann überhaupt noch existiert. Aber wenn, dann müsste sie das noch in ein Gesetz gießen. Und Veränderungen im Gesundheitswesen sind ja nichts, wo man einen Schalter umlegt. Die brauchen dann auch noch mal ein paar Jahre. Also da reden wir doch über die nächste Legislatur, bis sich ernsthaft was tut. Oder liege ich da falsch?
Die Kommission wird keine politischen Entscheidungen ersetzen können. Und ich bin überzeugt, die Analyse, die ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir wissen, wo die Problemlagen sind. Und deshalb ist eine Kommission oder wie Sie sagten, ein Arbeitskreis, die ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Sozialpartner sollen ja auch damit integriert werden. Aber völlig klar, das ist viel zu spät, wenn 2027 die Kommission sich mit Ergebnissen beschäftigt. Dann haben wir ja Kommissionsergebnisse, ja. Noch keine Umsetzung, die dann auch gesetzgeberischen Charakter haben. Und von daher wird diese Kommission nicht dazu führen können, dass die Beitragssätze zum Jahr 26 oder zum Jahr 27 weiter steigen. Es sei denn, und Sie fragten nach der Hoffnung, das ist noch die letzte Hoffnung, die ich habe, dass jetzt die neue Bundesregierung, wenn sie denn in Amt und Würden ist, sich zumindest mal mit dem Thema Vorschaltgesetz, das haben wir in früheren Bundesregierungen auch schon mal gehabt, oder einem Ausgabenmoratorium beschäftigt. Aber lassen Sie mich das auch noch ergänzen. Ich sagte eben, die analytische Faktenlage ist ziemlich klar. Ich möchte einen Bereich, nennen. So stand bereits im vergangenen Koalitionsvertrag der Ampel und jetzt auch in diesem Sondierungspapier, dass sozusagen die versicherungsfremden Leistungen, die die gesetzlichen Krankenkassen im Auftrag des Bundes für den Bund leisten, dass die halt eben auch ausgeglichen werden. Das ist nichts anderes, als wenn wir beide irgendwo unterwegs sind und ich habe meine Geldbörse vergessen und bitte Sie, ob Sie mir für ein Getränk 5 Euro auslegen können. Dann ist das doch sozusagen eine Ehrensache oder eine Selbstverständlichkeit, dass ich Ihnen diese 5 Euro, die Sie für mich ausgelegt haben, dass ich die Ihnen unmittelbar nochmal zurückgebe. Nichts anderes sollte das auch hier so sein. Es passiert aber nicht. Und ein Beispiel dafür sind die Beiträge, die für die Bürgergeldbeziehenden geleistet werden. Und die sind halt eben nicht kostendeckend. Das heißt, die Solidargemeinschaft aus Versicherten und Arbeitgeber zahlt sozusagen aus ihrem Topf jedes Jahr rund 10 Milliarden Euro, die der Bund den Krankenkassen erstatten müsste. Er tut es aber nicht. Und 10 Milliarden Euro, ich möchte es einordnen, das sind roundabout 0,5 Beitragssatzpunkte. Wenn diese 0,5 Beitragssatzpunkte, wenn die sozusagen schon mal nicht erhöht werden müssten, dann wäre das schon mal eine Prognose, die wird mich durchaus viel optimistischer stimmen lassen. Aber genau diese Forderung, die ja auch von uns in der GKV, aber auch von der Politik erhoben wird, war im Sondierungspapier enthalten. Das Papier hat kurzfristig Hoffnung gegeben, sie hat es aber leider nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Und so könnte man viele, viele andere Maßnahmen könnte man ebenfalls aufführen. Und deshalb sage ich, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und dieses Umsetzungsproblem kann nur die Politik lösen, dass man das, sag ich mal, noch feintunen möchte mit einer Kommission. Das ist in Ordnung, das kann man tun. Aber die kurzfristigen Probleme sehe ich durch den Koalitionsvertrag leider nicht gelöst.
Also machen wir mal eine Wunschliste. Also die versicherungsfremden Leistungen haben wir schon genannt. 10 Milliarden ungefähr alleine für die Bürgergeldempfänger. Ich glaube, aus der Vergangenheit liegen noch 5 Milliarden versicherungsfremde Leistungen irgendwie aus der Corona-Pandemie da, die die Kassen auch nie erstattet bekommen haben. Was müssen wir denn noch tun, damit wir vorankommen? Also versicherungsfremde Leistungen ist das eine Thema. Was fehlt noch?
Ja. Sie haben es gerade angesprochen, Stichwort die Corona-Aufwendungen. Das betrifft jetzt nicht die Krankenkassen, sondern die Pflegekassen. Und den Pflegekassen geht es ja finanziell noch schlechter als den Krankenkassen. Auch hier gleiches Spiel wie eben bei dem Beitrag für die Bürgergeldempfänger. 6 Milliarden Euro wären auszugleichen durch den Bund. Zunächst war es vorgesehen, leider ist es nicht mehr drin. Das wäre für die Pflegeversicherung, wäre das ganz, ganz wichtig gewesen. Aber schauen wir mal, was da noch kommt. Ja, versicherungsfremde Leistungen ist ja sozusagen das Stichwort. Da geht es aber auch um Aufwendungen für Schwangerschaft und Mutterschaft. Das sind keine originären Leistungen der Krankenversicherung. Aber auch für die beitragsfreie Familienversicherung. Auch für Themen wie Prävention und Gesundheitsförderung. Die sind ganz, ganz wichtig. Möchte ich nachher noch kurz drauf zurückkommen. Die aber nicht originär Aufgabe der Versicherten und der Arbeitgeber, also der Beitragszahlenden sind. Das sind sozusagen gesamtstaatliche Mittel, die auch halt eben auf dem Bundeshaushalt zu finanzieren sind. Und ja, da sieht es derzeit nicht so aus, als wenn sich hier da was ändern würde.
Eine politische Frage in dem Zusammenhang. In einer idealen Welt gäbe es ja keine Trennung zwischen einer privaten und einer gesetzlichen Krankenversicherung, sondern das wäre irgendwo alles gemeinsam. Nun wissen wir, dass die Welt nicht ideal ist und mal abgesehen von verfassungsrechtlichen Fragen, wir wahrscheinlich auch ein Problem hätten, wenn wir das alles einfach zusammenwerfen würden, weil gerade der ambulante Bereich sich zu einem überproportionalen Teil aus der privaten Krankenversicherung finanziert. Also da, wo es eh schon eng ist, wird es möglicherweise noch weiter zusammenbrechen. Wie sehen Sie denn diese Diskussion um, sie wird ja immer Bürgerversicherung genannt?
Also meine Antwort als Vorstand einer gesetzlichen Krankenkasse wird Sie vermutlich ein Stück weit überraschen. Dieses duale System, das wir haben, dieses Miteinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung, ist ja ein System, das es nur so in Deutschland gibt. Haben wir auch tatsächlich sonst wo nirgends in der Welt, auch in keinem anderen EU-Land. Und ich glaube, die Forderung zu sagen, man legt die Systeme einfach zusammen, die greift relativ kurz. Sie haben es gerade angesprochen, Stichwort Innovationen, Stichwort aber auch zu gewährleisten, dass ärztliche Versorgung in den Regionen sichergestellt bleibt. Da hat die private Krankenversicherung, die ja auch nach einem anderen Abrechnungsalgorithmus arbeitet als wie die GKV, da hat die schon einen deutlichen Anteil dran. Und deshalb sehe ich nicht, dass durch einfach das Zusammenlegen von privater und gesetzlicher Krankenversicherung das Problem gelöst ist. Es wird sicherlich das ein oder andere Problem reduzieren, es wird aber auch andere schaffen. Und das muss man sehr genau anschauen. Deshalb sage ich, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Es gäbe genügend Bereiche, in denen auch die Finanzierungsbasis sehr kurzfristig modifiziert werden könnte. Und an diese Bereiche muss man rangehen. So haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch als IKK schon mal vorgeschlagen, das Thema Genusssteuern, die ja erhoben werden, die dem Bundeshaushalt zugeführt werden. Diese Genusssteuern ja bekanntlich zum großen Teil auf Nikotin, auf Alkohol und auch andere nicht unbedingt gesund machende Stoffe erhoben werden. Diese Genusssteuern, wenn wir die nur würden, zur Hälfte der Solidargemeinschaft zuführen, Klammer auf, Klammer zu, die Solidargemeinschaft stemmt ja auch die sich daraus ergebenden Kosten, die Ausgaben. Also wenn jemand durch übermäßigen Alkoholgenuss krank wird, wird er auf Kosten der Solidargemeinschaft behandelt. Und wenn wir diese Einnahmen nur zur Hälfte der gesetzlichen Krankenversicherung zuführen würden, hätten wir das akute Finanzierungsproblem ganz massiv reduziert. Oder ich mache Ihnen ein anderes Beispiel. Deutschland ist das einzige Land, das auf Arzneimittel den vollen Mehrwert- bzw. Umsatzsteuersatz von 19% erhebt. Gibt es kein Land in der EU, wo der volle Mehrwertsteuersatz fällig wird. Es gibt Länder, da ist zumindest der reduzierte Mehrwertsteuersatz in Ansatz zu bringen. Es gibt aber auch einige Länder, die erheben überhaupt keine Steuer auf Arzneimittel. Und auch das ist was, was die Beitragszahlenden ganz erheblich entlasten würde. Und mit Verlaub, es kann ja nicht sein, dass auf Tiernahrung der reduzierte Mehrwertsteuersatz erhoben wird von 7% und wir auf dringend benötigte Arzneimittel 19% Umsatzsteuer zahlen. Da sind Unwuchten, die gehören beseitigt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite würden sie dazu führen, dass die akute Finanzierungsproblematik, die durch den Koalitionsvertrag leider nicht gelöst wird, so wie wir ihn jetzt kennen, dass die dadurch massiv reduziert, wenn nicht sogar beseitigt werden könnte.
Eine Erkenntnis, die wir, glaube ich, auch alle seit langem haben, ist, dass ein Grundproblem des deutschen Gesundheitswesens ist, dass die Patienten mehr oder weniger ungesteuert dadurch rennen können. Das führt zu Doppeluntersuchungen. Da gibt's Leute, die haben drei Hausärzte nebeneinander, aber keiner weiß was vom anderen und rennen von Facharzt zu Facharzt, blockieren im Prinzip auch Termine für Leute, die wirklich krank sind. An dieser Steuerung müsste man ja was tun. Und da gab's auch von verschiedenen Kassen, ich glaube, die TK ist da mal vorgeprescht, auch den Vorschlag, eine Selbstbeteiligung der Menschen einzuführen. Es gab ja schon mal sowas vor vielen Jahren, muss man eine Praxisgebühr bezahlen. Ich sag mal so, diese 10 Euro, die man da im Quartal latzen musste, die haben die Leute geärgert, die hat jeder eingepreist. Das war ein riesen Verwaltungsaufwand, aber am Ende hat man gesagt, jetzt habe ich schon gezahlt, jetzt kann ich zum Doktor gehen. Was halten Sie denn von so einem Vorschlag?
Also von der Praxisgebühr, wie wir sie bis, glaube ich, 2012 hatten, halte ich nichts. Warum nicht? Diese Praxisgebühr von 10 Euro je Quartal, die hatte keine Steuerungswirkung. Ja. Warum hatte sie keine Steuerungswirkung? Weil viele sie als Art Capitation gesehen haben, also als Pauschale, die man gezahlt hat und dann sozusagen ja auch ein Stück weit den Nutzen maximiert hatte daraus. Deshalb, es war keine Steuerungswirkung. Ich möchte jetzt nicht in der Vergangenheit philosophieren. Ich glaube aber, wenn man damals, als man das genau ja mit dem Ziel der Steuerung eingeführt hatte, wenn man anstelle von 10 Euro im Quartal 2 Euro je Arztbesuch erhoben hätte, dann hätte das einen durchaus positiven Effekt gehabt auf das, was Sie gerade ansprachen, nämlich die hohe Zahl von Inanspruchnahmen ärztlicher Behandlung, aber auch überhaupt die hohen Inanspruchnahme des Gesundheitswesens.
Aber möglicherweise natürlich auch den Nebeneffekt, dass ärmere Leute, wenn sie krank sind, sagen, oh, da gehe ich lieber nicht zum Arzt, während derjenige, der ein bisschen besser gestellt ist, sagt, ach Gott, die 2 Euro. Tut mir nicht weh.
Ja, da bin ich bei Ihnen. Das muss man und das wird ja auch über Härtefallregelungen wird das relativ gut ausgeglichen. Also es darf niemand davon abgehalten werden, dass er aus finanziellen Überlegungen nicht zum Arzt darf. Also da sind wir absolut beieinander. Und lassen Sie mich auch zu der Frage Eigenbeteiligung noch was sagen. Zunächst bin ich der Auffassung, und ich glaube, das eint ganz viele Gesundheitsökonomen, dass wir die Patientensteuerung ganz deutlich verbessern müssen. Denn das ist das, was die Menschen, die Versicherten draußen im Land jetzt spüren, dass sie leider keine Termine mehr bekommen, sei es beim Facharzt, teilweise auch beim Hausarzt, dass es sehr, sehr lange dauert und was zu Fehlsteuerungen führt, beispielsweise unsere zentralen Notaufnahmen, gehen Sie dort am Wochenende mal hin, dann sehen Sie tatsächlich dort, was dort für eine Frequenz ist und vor allen Dingen gehen Sie dann mal hin mit beispielsweise einem lieben Angehörigen, der eine kurzfristige Behandlung tatsächlich bedarf, ja, der muss häufig sehr, sehr lange warten. Deshalb für mich völlig klar, die Patientensteuerung muss verbessert werden. Aber die Frage der Eigenbeteiligung stellt sich nicht primär. Die stellt sich für mich maximal am Ende der Kette. Nämlich dann, wenn es uns durch andere Steuerungsmaßnahmen nicht gelingt, genau die Problematik, die ich gerade skizziert habe, lange Wartezeiten, keine Termine, wenn es die nicht gelingt, auf andere Art und Weise zu reduzieren oder zu beseitigen. Und deshalb, jetzt müssen wir dem Koalitionsvertrag ja auch an der Stelle was Positives entnehmen, dieses dort grob skizzierte Primärarztmodell ist eines, was ich glaube, was durchaus dazu geeignet ist, diese Probleme zu reduzieren. Das würde nämlich bedeuten, und die älteren Hörerinnen und Hörer wissen noch, wovon ich rede, dass man zunächst, wie das auch bis Ende der 90er Jahre der Fall war, dass man zunächst mit damals einem Schein, einem Krankenschein-Checkheft zum Hausarzt geht, der Hausarzt erster Ansprechpartner ist und der Hausarzt dann halt eben weiter überweist. Ausgenommen werden sollen, das ist auch hochgradig sinnvoll, den Bereich der Augenheilkunde und auch der Gynäkologie. Dort macht es keinen Sinn, dass der Hausarzt einfach nur formal überweisen muss. Aber für alles andere finde ich es hochgradig sinnvoll, dass der Hausarzt eine Lotsenfunktion übernimmt. Das ist das eine. Das zweite, wir haben auch die Chance, dass wir die Digitalisierung an der Stelle nutzen. Nämlich, dass es uns gelingt, ein Screening durchzuführen, entweder digital oder teildigital. Hier haben wir auch beispielsweise in den Leitstellen, wir haben ja hier am Winterberg-Klinikum haben wir eine Leitstelle, die ist qualitativ hervorragend besetzt mit wirklich wunderbaren Menschen, die eine tolle Arbeit dort leisten. Und die sind natürlich auch in der Lage einzuschätzen, wie dringend ist es, dass jemand zum Facharzt muss? Wie dringend ist es, dass jemand zu einer zentralen Notaufnahme muss? Und wenn dieses Screening, ich nenne es mal so, durchlaufen ist, sollte der Betroffene dann natürlich auch einen Barcode bekommen oder ein sonstiges Kennzeichen, mit dem er dann aber auch sehr schnell einen Termin bekommt. Also das sind alles Ideen, Gedanken, die in Teilen auch schon in der Praxis erprobt werden. Und die Erfahrungen mit diesen Praxistests, die sind nicht schlecht. Von daher volle Zustimmung. Patientensteuerung muss besser werden. Und erst dann, wenn wir am Ende des Tages nach diesen Maßnahmen merken, dass das Problem weiterhin besteht, dass man in der zentralen Notaufnahme, und wir wissen, dass die von fast der Hälfte der Menschen am Wochenende beansprucht wird, um einfach mal ein Labor zu bekommen, um vielleicht ein bildgebendes Verfahren, ein MRT oder ein CT zu bekommen, auf das man sonst monatelang warten muss. Wenn es gelingt, dass diese Menschen dann gesteuert irgendwo in die fachärztliche Versorgung gehen und die zentralen Notaufnahmen frei sind für diejenigen, die tatsächlich mit kardiologischen, mit Herzproblemen oder vielleicht auch mit sonstigen schlimmen Unfallfolgen kommen, dass die auch sofort behandelt werden können. Wenn uns das gelingt, ist es gut. Wenn uns es aber nicht gelingt, dann wäre ich bereit, über eine Eigenbeteiligung nachzudenken, aber nicht primär. Und auch hier abschließend gilt, es soll niemand davon ausgeschlossen werden, nur weil er irgendwo eine Eigenbeteiligung leisten muss. Oder ich habe ja auch schon mal das Notfallpfand ins Gespräch gebracht, dass man hinterlegen muss, wenn man in die zentrale Notaufnahme geht. Aber das war bezogen auf den jetzigen Status quo. Wenn es andere Lösungen gibt, die die Patientensteuerung optimieren, verbessern, bin ich da absolut dabei.
Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, dann heißt das, die Idee dahinter ist, wir versuchen Ressourcen im System freizuschaufeln, denn die sind ja knapp. Also das liegt ja nicht daran, dass Ärzte und Krankenhäuser keine Lust haben, die Patienten zu behandeln, sondern die haben nicht genügend Personal, nicht genügend Termine. Wir versuchen Ressourcen freizuschaufeln, indem wir die Leute gesteuert tatsächlich nur noch dann dahin schicken, wenn sie auch tatsächlich dahin gehören und nicht, wenn sie das Gefühl haben, ach, es wäre jetzt so schön, nochmal in die Röhre geschoben zu werden. Da wären wir als Patientenvertreter durchaus dabei, auch das den Menschen zu kommunizieren. Das ist ja was, was im Zweifel auch nicht unbedingt so populär ist, aber wovon man am Ende profitiert. Denn Sie haben schon gesagt, die Leute kriegen auch keinen Termin. Das ist für viele, glaube ich, tatsächlich ein Grund, warum sie am Wochenende in die Notaufnahme rennen, weil sie das Gefühl haben, nach Wochen vergeblicher Terminsuche, wir kommen nicht voran. Im Koalitionsvertrag habe ich jetzt gelesen, das Papier ist geduldig, da steht wunderbar, ja, wir wollen dafür sorgen, dass die alle schneller einen Termin kriegen. Und da gibt's ja bei der KV die Terminservicestelle und da rufe ich an. Und dann haben die mir innerhalb von kurzer Zeit einen Termin zu besorgen. Wo wollen die denn herholen? Der Arzt ist ja trotzdem nicht da, wenn ich nicht dafür sorge, dass die Leute gesteuert durchs System gehen. Oder habe ich was übersehen?
Also ich möchte Ihnen so ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass es populär wäre, wenn hier eine Änderung kommt, die dazu führt, dass halt eben der Facharzttermin, dass der keine 2, 3 oder 4 Monate andauert. Und ich möchte es ausdrücklich auch betonen, das hat nichts mit unserer Fachärzte, Hausärzteschaft oder der Ärzteschaft insgesamt zu tun. Wenn man dort in den Praxen ist, dann sieht man, die Praxen, die laufen am Limit, die geben alles, die arbeiten teilweise spät am Abend, die arbeiten auch am Wochenende, um die Patientenströme halbwegs bewältigen zu können. Aber irgendwo sind natürlich die Ressourcen an der Stelle auch zu Ende. Ich glaube, dass die Patientinnen und Patienten es gutieren würden, wenn es hier ein anderes Steuerungssystem gibt, wenn sie zunächst zum Hausarzt gehen, dafür aber sozusagen als Belohnung dann einen sehr, sehr kurzfristigen Facharzttermin bekommen. Denn durch diese Steuerung würden ja die Fachärzte an dieser Stelle auch entlastet werden. Diese Idee, dieser Gedanke hat natürlich ein kleines Problem. Und Sie können sich auch vorstellen, welches.
Hausärztemangel.
Ja, wir haben auf der einen Seite die Hausärzteschaft, die sich auch mit Riesenschritten dem Renten- oder Pensionsalter nähert. Auf der einen Seite natürlich auch die Problematik in der einen oder anderen Region. Und vor allen Dingen, wir haben natürlich viel mehr Fachärzte, als wir Hausärzte haben. Und es müsste ja da genau umgekehrt sein, wenn sozusagen das Primärarztmodell oder der Hausarzt sozusagen der Gatekeeper ist. Müssten ja mehr Hausärztekapazitäten zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, das muss man sich sehr genau anschauen, auch im Rahmen der Bedarfsplanung. Und dafür wird es Lösungen geben. Ich bin überzeugt, dass das auf jeden Fall ein Instrument sein kann, dass die Probleme der Menschen, und das geht Ihnen beim VDK genauso wie uns in der IKK Südwest, diese Probleme, dass wir die einfach gelöst bekommen, das wäre ganz, ganz wichtig. Und hier müssen wir uns auf den Weg machen. Und hier können wir auch nicht warten bis 2027.
Also vermittelbar ist das sicherlich gut, wenn man am Ende ein Ergebnis sieht. Weil im Augenblick habe ich so das Gefühl, die Leute erleben, sie zahlen Krankenkassenbeitrag wie für ein Luxushotel, die mit Spa-Anwendung und allem drum und dran. Aber das, was gefühlt dabei rauskommt, ist dann eher die Jugendherberge. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, die vielen nicht gefällt. Aber es hat ja einen Grund, dass die Sachen so teuer sind. Müssen wir vielleicht auch an dieses Thema ran und mal darüber reden, warum unsere Arzneimittelausgaben in Deutschland so unglaublich hoch sind, viel höher als in anderen Ländern, in denen die Volksgesundheit am Ende auch nicht viel schlechter ist als bei uns.
Ja, wir müssen uns hier an der Stelle auch ehrlich machen, denn es ist ja tatsächlich so. Wir haben es eingangs gesagt, die Beiträge steigen sehr, sehr stark, sehr, sehr deutlich. Aber die Produktivität unseres Systems, des Gesamtsystems, die ist nur eine durchschnittliche, teilweise sogar unterdurchschnittliche, wenn wir das im EU-Vergleich einfach mal analysieren. Und das ist nicht gut. Ein sehr, sehr hoher Input und ein Outcome, der sehr überschaubar ist. Und da sieht man, dass das System so an dieser Stelle nicht funktioniert. Und deshalb, ich habe es eben ein Stück weit beiläufig gesagt, wäre es auch wichtig, dass wir auf die Ausgabenseite schauen. Auf die Ausgabenseite, die beispielsweise jetzt auch, bis halt eben die besagten Kommissionsergebnisse 2027 vorliegen sollen, bis es die gibt, dass man einfach auch sagt, wir schlagen hier sozusagen mal ein Stoppzeichen mal rein. Und das ist jetzt primär nicht gemeint, dass es zu Leistungskürzungen für die Versicherten kommt. Hier muss man sicherlich auch über den Leistungskatalog drüber schauen, ob alles in dieser Form und auch in der Intensität notwendig ist. Aber ich meine damit auch ganz besonders das gesamte Ausgabenspektrum im System. Und wenn ich sehe, dass wir jedes Jahr sehr exorbitante Steigerungen haben in diesen einzelnen Bereichen, so zum Beispiel im Bereich der stationären Krankenhausbehandlungen, fast 10% Kostensteigerungen. Wir sehen das auch, wir eilen dort von einem zum anderen Leistungsausgabenhöhepunkt.
Sagen die Krankenhäuser natürlich, das hat damit zu tun, dass die Bevölkerung altert und die älteren Leute ja auch häufiger ins Krankenhaus gehen.
Das stimmt ja auch. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Teile der Wahrheit, völlig klar. Aber das ist die Situation. Wenn man es jetzt nüchtern beschreiben, haben wir genau diese Ausgabensteigerung. Sie haben eben den Bereich der Arzneimittel angesprochen. Auch hier, da haben wir natürlich ein Stück weit ein Dilemma. die Pharmaindustrie muss sehr, sehr hohe Forschungsaufwendungen investieren, damit am Ende vielleicht ein gutes, ein wirksames Arzneimittel rauskommt. Auf der anderen Seite schauen wir und als Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung, glauben Sie mir nur, ich gehöre auch dazu, schauen wir sehr, sehr kritisch drauf, welche Preise dort aufgerufen werden. Gerade am Anfang, bevor die Nutzenbewertung da ist, das ist dieses sogenannte AMNOG-Gesetz, das ja erst die Nutzenbewertung ab dem 7. Monat vorsieht. Das heißt, Monat 1 bis Monat 6 können dort beliebige Preise aufgerufen werden, was natürlich auch dazu führt, dass die Arzneimittelausgaben sehr, sehr stetig und auch sehr deutlich steigen. Auf der anderen Seite, ich versuche es wirklich zu differenzieren, kann ich natürlich auch die Pharmaindustrie ein Stück weit verstehen. Die Investitionen und Innovationen müssen natürlich auch finanziert werden. Und hier müssen wir insgesamt schauen, dass das Thema Leistungsausgaben, deshalb auch Moratorium, beispielsweise durch ein Vorschaltgesetz, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren.
Arzneimittel sind ohne Zweifel ein sehr komplexes Thema. Das haben wir ja auch erlebt in den vergangenen Jahren, eigentlich seit der Corona-Pandemie ganz verschärft, wo man in die Apotheke geht und feststellt, das, was der Doktor mir verschrieben hat, das gibt's dort gar nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir gesehen, bestimmte Arzneimittel gibt's fast nirgends mehr, aber manche kriegt man im Ausland sehr wohl, in Deutschland aber nicht. Wir haben jahrelang beklagt, in Deutschland wären die Arzneimittelpreise so hoch. Und ich kann mich erinnern, als wir in der Corona-Pandemie dann mit dem einen oder anderen Rezept nach Frankreich gefahren sind, um dort einzukaufen, haben wir festgestellt, das Zeug hat in Frankreich sogar mehr gekostet als bei uns. Also könnte es sein, dass wir da auch ein Dilemma haben. Wir haben ja Rabattverträge, davon profitieren die Krankenkassen, glaube ich, sehr, weil sie die Preise für Arzneimittel sehr drücken. Die Pharmaindustrie sagt aber, naja, ist für uns unter Umständen nicht mehr so interessant, manche Sachen nach Deutschland zu liefern, weil wir anderswo mehr kriegen. Dafür machen wir einen dicken Reibach mit diesen Dingen, die man in den ersten Monaten mit den innovativen Arzneimitteln, die man, wäre da nicht ein Ausgleich vielleicht vernünftiger, der ein bisschen weniger auf Repression setzt und am Ende vielleicht nicht unbedingt weniger, aber auch nicht mehr kostet, die Versorgung aber verbessert?
Ja, also auf jeden Fall muss sich an dieser Stelle was ändern. Da bin ich absolut bei Ihnen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wir müssen es auch schaffen, dass wir hier auch in Deutschland weiterhin eine Pharmaindustrie haben, die hier in Deutschland produziert. Ich habe mir gerade kürzlich ein großes Pharmaunternehmen in Rheinhessen anschauen können und auch deren Probleme mir anhören können. Und es ist nicht so, wie man vielleicht glaubt, da ist die böse Pharmaindustrie und die gute gesetzliche Krankenversicherung. Nein, man ist hier auch, Stichwort sektorenübergreifend, im Dialog, um halt eben auch ein Stück weit die Probleme des anderen zu verstehen. Es geht an dieser Stelle auch nur gemeinsam. Aber was will ich sagen? Es muss auch, und das ist natürlich auch das Thema der Wirtschaftspolitik eines, es muss uns gelingen, dass wir hier, so wie dieses Unternehmen in Rheinhessen, ganz bekannt ist im Übrigen, dass wir diese Unternehmen auch hier am Standort Deutschland halten. Denn ein Großteil unserer Arzneimittel wird wo produziert? Ja, in China.
In China, ja.
Dort sehen wir ja jetzt gerade nicht nur durch die Trump'sche Zollpolitik, welche Probleme und welche Abhängigkeiten wir generieren. Und von daher finde ich das ein ganz, ganz elementarer Teil, dass wir hier auch genau über vernünftige Maßnahmen schauen, dass in Deutschland produziert wird, diese Arzneimittel aber auch bezahlbar bleibt, für die Solidargemeinschaft bezahlbar bleibt. Denn ich sage immer, die Krankenkassen selbst haben ja kein eigenes Geld. Es ist Geld der Betriebe, es ist Geld der Versicherten. Und aus diesem treuhänderischen Vermögen muss es uns möglich sein, Arzneimittel, die auch hier hergestellt wird, wir werden natürlich nicht alles hier produzieren können, völlig klar, wir müssen auch importieren, dass das aber in einem Kontext gestellt wird, in dem man sagt, so ist eine Finanzierung auf die Dauer gerechtfertigt. Und hier gibt es auch Vorschläge, hier gibt es auch Ideen. Das wird aber, glaube ich, unseren Podcast jetzt heute sprengen.
Ja, wir haben tatsächlich schon eine ganze Weile geredet, aber ein Stichwort haben Sie eben noch genannt, da müssen wir auf jeden Fall, bevor wir Schluss machen, noch drüber reden, nämlich die Prävention. In der letzten Podcast-Folge, da ging es um die überlaufenden Notaufnahmen und um die Bereitschaftsdienstpraxen. Und da sind wir wieder mal, muss man sagen, auch zu dem Ergebnis gekommen, Manches davon, was dort passiert, hat auch damit zu tun, dass die Leute offensichtlich schlechter als früher in der Lage sind einzuschätzen, wann ein Wehwehchen so schlimm ist, dass man damit zum Arzt muss und wann man vielleicht einfach, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt, wenn ich einen über den Durst getrunken habe, vielleicht einfach sagt, ja, muss ich halt warten, bis der Kater vorbei ist. Und dann ist es auch wieder gut. Prävention hat aber auf der anderen Seite in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nach meinem Eindruck bewiesen, dass sie wunderbar ist, um zu sagen, ich bin moralisch ein toller Kerl, dass sie aber eigentlich relativ wenig wirkt. Glauben Sie, dass wir viel bei den Leuten bewirken können?
Ich bin überzeugt, wir könnten sehr viel bei den Menschen bewirken. Denn wir wissen und beschäftige mich ja auch an der Hochschule mit dieser Thematik sehr intensiv, dass 80% der Erkrankungen, dass die vermeidbar wären. Mhm. Vermeidbar durch ausreichend Bewegung, durch eine gesunde Ernährung und so weiter. Und diese 80% sind ganz häufig sogenannte Zivilisationserkrankungen, wie beispielsweise Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Adipositas oder auch Diabetes mellitus Typ 2. Und gerade am Beispiel des Diabetes mellitus Typ 2 sehen wir, wo die Entwicklung hingeht. Es war früher eine Erkrankung der älteren Menschen. Dann hat Großvater oder Großmutter hat Diabetes oder Zucker diagnostiziert bekommen. Gut eingestellt konnte sie oder konnte er damit durchaus auch mit guter Lebensqualität alt werden. Dann hat sich der Eintritt des Diabetes mellitus Typ 2 sozusagen von der Lebensmitte in Richtung der Kinder und Jugendlichen verlagert. Und das ist eine riesengroße Hypothek, die wir haben, nämlich dass bereits Kinder und Jugendliche mit diesen Zivilisationskrankheiten ja ins Leben starten oder halt eben auch ein Leben lang davon gezeichnet sind. Und hier geht's mir primär noch gar nicht mehr darum zu sagen, da kommen natürlich auch dauerhafte, zahlreiche Leistungsausgaben auf die Solidargemeinschaft zu. Nein, es geht auch darum, wie gesund ist die Bevölkerung und auch die Lebensqualität des Einzelnen. Deshalb, wir können durch Prävention, bin ich fest davon überzeugt, das zeigen auch immer mehr Studien, wir können ganz viel erreichen. Aber, und das ist das, was Sie gerade im Intro auch sagten, wir müssen überlegen, ob wir diejenigen, die wir erreichen wollen, auch tatsächlich erreichen. Und da sehe ich eine Diskrepanz. Und das hat was genau damit zu tun, was wir als Gesundheitskompetenz bezeichnen. Deshalb, ich glaube, ich darf das an dieser Stelle, darf ich das spoilern. Wir beide engagieren uns deshalb ja auch in einem Netzwerk Patientensicherheit hier genau, im Saarland. Ja. Ich glaube, das dürfen wir den Hörerinnen und Hörern absolut auch sagen. Wirklich eine tolle Entwicklung mit allen Institutionen des Gesundheitswesens, die dort mit engagiert sind. Und wir beschäftigen uns ja genau mit dieser Frage, wie gelingt es, die Bevölkerung, die Menschen gesundheitskompetenter zu machen? Denn wir wissen, dass über 50% nicht ausreichende Gesundheitskompetenz haben. Was heißt das? Gesundheitskompetenz bedeutet beispielsweise mit medizinischen oder auch gesundheitlichen Informationen adäquat umgehen zu können. Wenn man sozusagen googelt, auch zu wissen, was sind seriöse Quellen. Wenn man auch das ein oder andere dann auch sieht, dass man damit umgehen kann, dass man das einordnen kann, dass man weiß, dass nicht immer alles ganz schlimm sein muss. Auf der anderen Seite man aber auch einschätzen kann, wann man zum Arzt geht. Und hier ist, glaube ich, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch viel Gesundheitskompetenz verloren gegangen. Sicherlich war es früher so, dass die Familienverbünde, dass dort die Eltern oder die Großeltern gesagt haben, na, komm, wenn's Kind jetzt mal fiebert, das ist nicht so schlimm, wir machen Wadewickel ja, und wir beobachten das.
Die Oma wusste das alles, wie
die
das
Oma,
geht.
Die Oma wusste das.
Und hat es weitergegeben an die jüngere Generation.
Ganz genau, und das war ja auch häufig auch wirksam. Und es ist ja auch in unserer aller Interesse, dass man jetzt beispielsweise ein kleines Kindsäugling jetzt nicht, wenn es nicht notwendig ist, medikamentös behandeln. Aber genau das eine müssen wir vom anderen unterscheiden können. Und dafür ist die Gesundheitskompetenz ganz wichtig. Und sie ist aus meiner Sicht auch ein Instrument dafür, um diejenigen zu erreichen, die wir erreichen wollen. Denn miteinander auch als IKK Südwest. Wir haben das Thema Prävention in unserer Kassen-DNA. Wir stehen dafür, auch im betrieblichen Kontext. Und hier gibt es auch sicherlich schon richtig gute Modelle, beispielsweise einen Pilotlandkreis, den wir hier im Saarland haben, in Merzig-Wadern, Pilotkommunen, die wir haben, die erkannt haben, wie wichtig es ist, Prävention in den Fokus zu stellen. Das hilft uns natürlich alles dann nicht, wenn wir diejenigen nicht erreichen, für die es ganz wichtig wäre.
Und an der Stelle auch von mir ein kleiner Spoiler. Ich habe mir auch schon nach der letzten Podcast-Folge und auch nach einer unserer Sitzungen im Netzwerk Patientensicherheit überlegt, wir könnten auch dieses Format, das sich ja eigentlich mit der Gesundheitspolitik eher beschäftigt, mal nutzen und so ein paar kleine Sonderfolgen machen, vielleicht unter dem Stichwort Stethoskop, Gesundheitskompetenz oder irgend sowas, wo wir über so ein paar ganz wichtige Erkrankungen aufklären, also zum Beispiel mal Schlaganfall. Woran erkenne ich den? Warum ist es eigentlich so wichtig, dann tatsächlich direkt den Notarzt zu rufen und nicht zu sagen, ach, bei den Symptomen warten wir mal noch bis zum nächsten Tag ab. Wird vielleicht auch nur einen kleinen Teil erreichen, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und wir versuchen da noch ein paar Bausteine zu machen. Versprochen, ich kümmere mich darum, dass wir spätestens im Sommer mit sowas anfangen und das vielleicht auch gemeinsam mit dem Netzwerk Patientensicherheit umsetzen können.
Eine super Idee, sehr gerne, ich bin dabei.
Prima. Ja, jetzt haben wir viel über die Krankenkassen und über deren finanzielle Situation geredet. So richtig hoffnungsvoll waren wir nicht. Aber Herr Professor Loth, trotzdem danke für die vielen Ideen und Vorschläge, wie man es besser machen könnte. So ein paar Sachen davon, habe ich das Gefühl, gären auch inzwischen im System, auch wenn die Politik es noch nicht so ganz weiß. Und von daher möchte ich auch die Hoffnung nicht aufgeben schon irgendwie auch dafür werben, dass wir es schaffen werden, in den nächsten Jahren das System am Laufen zu halten und doch noch nicht vor die Wand zu fahren, auch wenn ich die Betonwand gelegentlich schon sehe und manchmal das Gefühl habe, es gibt einige, die geben immer noch Gas. Wir kriegen hoffentlich noch rechtzeitig die Kurve. Professor Jörg Loth war das in unserem VdK Gesundheitspodcast Stethoskop, der Chef der IKK Südwest. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich im Podcast dabei sein durfte.
Ich fasse nochmal zusammen und wenn Sie regelmäßig unseren Podcast hören, dann kennen Sie vieles davon schon, denn die Diagnose für unser krankes Gesundheitssystem stellen erstaunlich viele doch sehr ähnlich. Das System läuft am Anschlag, ungesteuerte Patientenströme treffen auf eine Struktur, die in sich nicht effizient arbeitet. Das macht das Gesundheitswesen überdurchschnittlich teuer, führt zu langen Wartezeiten und zu Ergebnissen, die eher unter dem Durchschnitt liegen. Auch wenn die Politik immer noch gerne das Gegenteil behauptet. Maßnahmen, die kurzfristig etwas Luft verschafft hätten, haben es nicht in den Koalitionsvertrag der künftigen Regierung geschafft. Dafür soll erstmal eine Kommission 2 Jahre lang Vorschläge erarbeiten. Problemlösungen, vielleicht andermal. Kein wirklich befriedigendes Ergebnis. Trotzdem Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Frohe Ostern und bleiben Sie einfach gesund.